Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, der da ist und der gewiss wiederkommen wird. Lasst uns beten. Herr, ich will dich bitten, dass du jetzt mitten unter uns bist, mit deinem Geist, dass du uns anrührst, dass du Hören segnest und Reden segnest und dass du uns im Leben weiterhilfst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe für diese Predigt tief in meiner Vergangenheit gewühlt. Zurück bis in mein 7. Lebensjahr. Eine Geschichte, die meine Mutter mir ganz oft und immer wieder, auch als ich längst erwachsen war, erzählt habe. Aber ich frage euch zuerst einmal, was passierte am 5. Mai 1966? Wer von euch weiß das? Keiner. Naja, für einige wird's gleich peinlich. Zunächst aber mal zurück in meinem Leben. Ich war an diesem 5.5.1966 6,5 Jahre alt und zum ersten Mal abends alleine zu Hause. Meine Eltern gingen gemeinsam zur Bibelstunde und meine älteren Geschwister konnten an diesem Abend auch nicht auf mich aufpassen. Und wie es dann so ist, gab es, bevor meine Eltern gingen, reichlich Anweisungen und Ermahnungen. Du weißt, du musst morgen früh in die Schule und fit sein, also gehst du wie immer um 20 Uhr ins Bett. Nun, an diesem Abend lief im Fernsehen das Endspiel, und die Dortmunder hätten das eigentlich wissen müssen, das Endspiel im Europapokal der Pokalsieger, und im Endspiel standen im Glasgower Hampden Park der FC Liverpool und Borussia Dortmund. Und obwohl ich damals schon Schalke-Fan war, habe ich natürlich an diesem Abend mit der deutschen Mannschaft mitgezittert. Um 20 Uhr lief die 30. Spielminute und ich kämpfte innerlich mit mir. Ich war schließlich normalerweise ein netter und gehorsamer Junge. Aber Folgendes half mir an diesem Abend, Frank, lach nicht so. Aber Folgendes half mir an diesem Abend bei meiner Entscheidung. Meine Mutter sagte, dass ich um 8 ins Bett sollte. Sie meinte, du musst morgen früh in die Schule und fit sein. Es ging eigentlich gar nicht um 8 Uhr ins Bett, sondern es ging ums Fitsein. Nun, fit würde ich auch sein, und das war es ja, was meine Mutter eigentlich wollte, wenn ich das Spiel zu Ende schauen würde und einmal 3/4 Stunden später ins Bett gehen würde. Meine Mutter meinte nämlich in erster Linie, dass ich um 8 ins Bett sollte, sondern dass ich am nächsten Morgen fit sein sollte. Diese Überlegung löste mein Problem. Also blieb ich fröhlich vor dem Fernseher sitzen. Gefesselt vom spannenden Spiel überhörte ich die Haustür und sah mich um 21.30 Uhr am Anfang der Verlängerung meinen Eltern gegenüber, die meiner Interpretation ihres Anliegens und meiner Interpretation von Gehorsam überhaupt nicht zustimmen konnten. Es gab ordentlich Ärger, und das Ende des Spiels, das Dortmund übrigens durch ein Tor von Stanley Buda in der 107. Minute 2:1 gewann, erlebte ich nicht mehr vor dem Fernseher. Meine Eltern waren der Meinung, dass ihre Anweisung an mich eindeutig und klar war. 8 Uhr Bett. Meine Interpretation dessen, was meine Eltern damit gemeint haben könnten, war für sie nicht akzeptabel. Dagegen war ihr Verständnis von Gehorsam ein ganz anderes, als ich es damals gehabt habe und gelebt hatte. Heute, knapp 50 Jahre später, kann ich das verstehen. Damals, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht. Aber um Gehorsam geht es auch in unserem Predigttext heute. Und ich lese ihn vor aus Hebräer 5, die Verse 7-9. Und er, Jesus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wer von uns hat diese Szene aus der Leidensgeschichte Jesu nicht vor Augen? Jesus war alleine im Garten Gethsemane an einem Donnerstagabend, einen Tag vor seinem Tod. Er war alleine, denn seine Jünger schliefen immer wieder ein. Er fühlte sich verlassen und er wusste um das, was am nächsten Tag auf ihm zukommt. Er hatte Angst vor dem Heute, vor dem Verhaftetwerden und erst recht vor dem Morgen. Jesus war an diesem Abend todtraurig und hatte Todesangst. Und da hat er seinen Vater voll verzweifelt unter Tränen und Schluchzen angefleht, ihn da rauszuretten. Ja, auch Jesus hätte an diesem Abend gerne auf seinen Leidensweg verzichtet. Und mal ehrlich, wer von uns könnte das nicht verstehen? Und so betet er an diesem Abend: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er weiß, dass sein Vater die Macht hat, ihn jetzt da noch herauszureißen und seinen Plan zu ändern. Er weiß, dass sein Vater ihn vom Tod und vom Leiden erretten könnte, und er vertraut ihm. Und Jesus wendet sich in seiner größten Not an die richtige Adresse, und er betet nicht vergeblich. Wir lesen am Ende dieses Verses, er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Erhört? Wo denn? Vielleicht fragt ihr euch zu Recht, was hat denn Gott getan? Er ist doch trotzdem am Kreuz gestorben. Er musste trotzdem leiden und sterben. Der Vater im Himmel hat also seinen Plan mit Jesus nicht in letzter Minute noch verändert. Wieso also erhört? Die Antwort finden wir im zweiten Teil des Satzes. Er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Und Gott in Ehren hielt er, indem er an sein Gebet die Worte anschloss: Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott ehren heißt hier, sich Gottes Willen gegen das eigene Wollen, gegen die eigenen Bedürfnisse zu beugen. Und Jesus macht es an dieser Stelle genauso, wie er es seine Jünger und uns mit der dritten Vaterunser-Bitte gelehrt hatte. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und damit hat Jesus seinen himmlischen Vater in Ehren gehalten. Und das bedeutet, er hat ihm das letzte Wort in dieser Sache überlassen, die letzte Entscheidung. Und darum konnte der Vater seinen eingeborenen Sohn in den Tod geben, ohne dessen Gebet zu verwerfen. Und er hat ja Jesus tatsächlich erhört, auch wenn er es machte, wie er es selbst wollte. Das bedeutet freilich nicht, dass er hartherzig die Angst von Jesus übergangen hätte. Wir lesen in Lukas 22, dass Gott Jesus gleich im Anschluss an dieses Gebet einen Engel sandte und ihn auf diese Weise gestärkt hat. Gott hat auf diese Weise dafür gesorgt, dass der Kelch etwas weniger bitter wurde, dass Jesus nicht mehr ganz allein war, dass die Angst vielleicht etwas kleiner wurde, dass das Erlösungswerk für seinen Sohn erträglicher wurde. So hat der Vater Jesus an dieser Stelle erhört. Und vielleicht hat Dietrich Bonhoeffer, von dem wir gerade gesungen haben, eine Ahnung davon gehabt, als er davon schrieb, den Kelch des Leids dankbar, ohne Zittern aus Gottes Hand zu nehmen, in dem Wissen, auch dann von guten Mächten wunderbar geborgen zu sein, wie Jesus, als der Engel zu ihm kam. Das war Jesu Trost und Kraft in dieser Situation. Das war vielleicht auch Bonhoeffers Kraft und Trost in seiner Situation im Gefängnis, als er auf den Tod zuging. Und das darf auch unser Trost und unsere Kraft sein, wenn wir einmal Leid erleben, nicht alleine zu sein, sondern in diesen Situationen uns in Gottes guter Hand von guten Mächten wunderbar geborgen zu wissen. Jesus hat den Willen seines Vaters respektiert und ihn über seinen eigenen Willen gestellt. Jesus hat auf das gehört, was sein Vater von ihm erwartete, und er hat sich dessen Willen unterworfen. Jesus hörte und gehorchte. Das hat er in seinem Menschsein gelernt. In unserem Predigttext heißt es dann weiter: So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Liebe Schwestern und Brüder, wir können Jesus gar nicht dankbar genug für seinen Gehorsam sein, dass er nicht wie der kleine Friedhelm war und Gottes Willen interpretiert hat, dass er nicht angefangen hat zu überlegen, was Gott mit seiner Mission auf der Erde erreichen wollte und wie er das Ziel auch anders erreichen konnte. Denn genauer hingesehen hing hier in dieser Situation im Garten Gethsemane die ganze Heilsgeschichte Gottes, unser Frieden mit Gott am seidenen Faden. Hier hätte Gottes Plan für uns ja auch scheitern können. Wir hätten dann vielleicht keinen Retter, keine Vergebung, kein Leben im Licht Gottes und keine ewige Gemeinschaft mit Gott. Gott sei Dank, es ist anders gekommen. Jesus hat sich auch in dieser bitteren Stunde gehorsam seinem Willen untergeordnet und ist damit zum Retter geworden für uns alle, wie es unserem Text weiter heißt. Oh, das war die falsche Richtung. Und als er vollendet war, ist er für alle der Urheber des ewigen Heils geworden. Ist das nicht trotz allem Leid, trotz aller Angst, trotz aller Schmerzen, trotz aller Qual, die in diesem Text drinstecken, in dieser Geschichte drinstecken, für uns heute eine echt coole Botschaft, die beste Nachricht der Welt? Jesus wurde genau in diesen Minuten und in diesen Stunden für uns zum Schlüssel, der die Tür zur Befreiung und zur Vergebung und zu Gott aufgeschlossen hat. Wenn wir uns gleich beim Abendmahl den Frieden gegenseitig zusprechen, dann können wir das tun, weil Jesus es im Garten und auf Golgatha für Gott durchgezogen hat, für dich und für mich durchgezogen hat, gehorsam war, weil er ein ganz anderes Verständnis von Gehorsam hatte als ich damals. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, ich habe gerade im letzten Vers 4 Worte weggelassen. Für uns vielleicht entscheidende Worte. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Das, was da steht, gilt für alle, die tun, was Jesus will. Damit sind die Glaubenden gemeint. Damit sind wir hier heute Morgen gemeint. Wir, die wir Jesus und seinen Worten nachfolgen, so gut wir es schaffen und damit Gottes Liebe in die Welt tragen. Damit sind wir gemeint, die wir unser Leben an Gottes Geboten ausrichten und somit Gott und unseren Nächsten von ganzem Herzen lieben. Damit sind wir gemeint, die Jesus blind nachfolgen, auch wenn es mal zu unserem Nachteil ist. Aber tun wir das auch? Mache ich das? Tust du das? Wenn Gott sagt, du sollst nicht lügen, erfinden wir Menschen die Notlüge. Gott hat gemeint, dass wir uns durch Unwahrheit keinen Vorteil ergattern sollen oder andere nicht benachteiligen sollen. Aber um uns und andere zu schützen, ist die Notlüge sicherlich auch im Sinne Gottes. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, entscheiden wir aber selbst, wer unser Nächster ist und wer nicht. Gott kann ja nicht gemeint haben, dass wir alle lieben. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, kann er das nur symbolisch gemeint haben, denn Gott überfordert uns nicht in unserem Leben. Und da sind wir zum Beispiel mitten in der Predigt vom letzten Sonntag von Professor Wick, wer sich daran erinnert. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, das ist richtig. Jesus wird aber nicht gemeint haben, dass ich meine Arbeit, meine Karriere, die Schule und das Studium, meine Familie, meine Freunde oder meine Hobbys vernachlässigen soll. Das sind alles wichtige Dinge, da geht es um meine Existenz. Und wenn ich das alles erledigt habe, dann kümmere ich mich als allererstes um das Reich Gottes danach. Jesus sagte zweimal zu Menschen, komm und folge mir nach. Und erlebte zwei ganz und gar unterschiedliche Antworten. In Lukas 9 lesen wir, und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Und in Markus 2 lesen wir, Jesus sprach zu Levi am Zoll, folge mir nach, und er stand auf und folgte ihm nach. Keine Einschränkung, keine Interpretation, nur Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer, von dem wir gerade ja auch schon gesungen haben, spricht in seinem Buch Nachfolge vom einfältigen Gehorsam. Er stellt die Frage, wie wir Menschen denn darauf kommen, immer wieder interpretieren zu müssen, was Gott, was Jesus mit seinen Worten denn gemeint haben könnte. Statt einfach, wie er sagt, Gott gehorsam zu sein. Er fragt, wie ist das möglich? Wo immer sonst in der Welt Befehle gegeben werden, sind die Verhältnisse klar. Auf der Arbeitsstelle, in der Schule, beim Militär, in der Beziehung zwischen Vater und Kind. Ein Vater sagt zu seinem Kind, geh ins Bett, so weiß das Kind sehr wohl, woran es ist. Interpretation und Veränderungen und Anweisen würden laut Bonhoeffer auf eine unmissverständliche Sprache stoßen, nämlich auf Strafe. Wie auch beim kleinen Friedhelm damals. Und er fragt weiter, nur dem Befehl Gottes oder Jesu gegenüber soll das anders sein? Hier soll einfacher Gehorsam verkehrt sein? Liebe Schwestern und Brüder, hier können wir von Jesus lernen, der Gehorsam bis in den Tod war. Der einfältig Gehorsam war, weil er Gottes Willen über alles stellte, über seine eigene Sicht, seine eigenen Wünsche, seine eigenen Befindlichkeiten. Er hat den Willen seines Vaters respektiert, dein Wille geschehe, und das war nicht interpretationsfähig. Liebe Gemeinde, neben dem tollen Zuspruch in diesem Text, dass Jesus durch seinen Gehorsam für uns der Schlüssel wurde, der die Tür zur Befreiung, zur Vergebung, zu Gott aufgeschlossen hat, steckt in diesem Text aber auch der Anspruch an uns, Jesus glaubend nachzufolgen. Das heißt, von ihm zu lernen, ihm immer ähnlicher zu werden, ihm im Umgang mit anderen Menschen immer ähnlicher zu werden, unsere Mitmenschen durch die liebenden Augen Jesu zu sehen, sich an vielen Stellen zu fragen, was würde Jesus jetzt tun? Und es so oft wie möglich zu schaffen, dem eigenen Denken und Wünschen immer die Einschränkung gegenüberzustellen, aber dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und auch in meinem Leben. Unser Sonntag heißt Judika. Gott hat uns durch Jesus Recht geschaffen, unverdient, ohne unser Dazutun, pure Gnade. Wir müssen sie nur annehmen und wie Levi am Zoll Jesus bedingungslos nachfolgen. Und dann dürfen wir gleichzeitig beruhigend wissen, dass Jesus für unser Scheitern gehorsam am Kreuz gestorben ist und Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns. Das gilt für alles von gestern, für alles von heute und für alles von morgen und immer wieder. Liebe Schwestern und Brüder, achtet vielleicht einmal in der kommenden Woche ganz bewusst darauf, so zu handeln, wie Jesus auch gehandelt hätte. Lasst euch ganz bewusst von seiner Liebe bestimmen in den Begegnungen mit anderen Menschen. Achtet bewusst darauf, Gottes Gebote einzuhalten, nicht zu lügen, nicht über andere zu lästern, Vater und Mutter zu ehren, den Nächsten und seine Not wahrzunehmen und dem Schwierigen freundlich zu begegnen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und achtet darauf, bei diesen Dingen Gott und Jesus nicht zu interpretieren. Und macht es besser als der kleine Friedhelm am 5. Mai 1966. Die Menschen um euch herum werden es spüren und werden dankbar sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.